MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Lesen macht Spaß und außerdem schlau. Damit es so bleibt, braucht es öffentliche Bibliotheken. Mehr als 1000 davon betreut unser katholischer Büchereifachverband, der St. Michaelsbund. Es sind vor allem kleine Büchereien mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf dem Land. Die brauchen Förderung. Das haben auch die Regierungsfraktionen CSU und die Freien Wähler im Bayerischen Landtag erkannt und einen Sonderzuschuss für diese Büchereien beschlossen.
Bayern ist ein Kulturstaat, heißt es in der Verfassung des Freistaats. Dazu gehören Bibliotheken. Der Büchereifachverband St. Michaelsbund begleitet kirchliche und kommunale Bibliotheken von der Zugspitze bis zum Fichtelgebirge. Gerade hat er sein 125-jähriges Jubiläum begangen. Ein Grund für die Regierungsfraktionen im Bayerischen Landtag, einen Sonderzuschuss in Höhe von 270.000 Euro für sie zu beschließen. Darüber gab es keine große Debatte, so der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holleczek.
Ja, weil wir das unterstützen wollen, weil es ganz wichtige Orte sind, letztlich auch Orte der Demokratie, wo man oft in Kontakt kommt mit Bildung, mit Wissenschaft, mit all den Themen. Und deswegen wollen wir das fördern und unterstützen.
Gesellschaftlich wichtig sind Büchereien auch in einem anderen Punkt. Nach einer Studie verlässt ein Viertel aller Kinder in Deutschland die Grundschule ohne ausreichende Lesefähigkeiten. Das alarmiert auch Stefan Oetzinger. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbandes und CSU-Landtagsabgeordneter.
Es ist natürlich schon erschreckend, weil Lesen ist die Grundkompetenz, um sich Wissen anzueignen. Egal, ob es digitale Medien sind, ob es Bücher sind, ob es Zeitschriften sind, ohne die Kompetenz zu lesen, fehlt ihnen ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und da ist Lesen eine unheimlich wichtige Kompetenz, zu der auch Bibliotheken beitragen.
Selbstverständlich hat Stefan Oetzinger den Sonderzuschuss für die St. Michaelsbund Büchereien unterstützt. Schließlich müssen die Büchereien mit neuen Entwicklungen und Herausforderungen Schritt halten. Claudia Pecher ist Landesfachstellenleiterin im St. Michaelsbund und weiß, dass das Geld dringend gebraucht wird.
Damit wird vor allem die Digitalisierung und Neueinrichtungen in Bibliotheken gefördert. Projekte, die bei uns beantragt wurden. In den vergangenen Jahren sind die Projekte sehr, sehr angestiegen. Deswegen sind wir sehr dankbar um diesen Sonderzuschuss.
Die Förderung fließt aber auch in die Renovierung und Neueinrichtung von Bibliotheken. Natürlich bedeutet der Sonderzuschuss vor allem eine materielle Förderung. Der Direktor des St. Michaelsbundes, Stefan S., sieht aber auch eine wichtige ideelle Seite.
Die Anerkennung ist vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Büchereien wichtig, die ja sich überwiegend ehrenamtlich engagieren und ihre freie Zeit und ihr Herzblut einbringen in die Büchereiarbeit.
Für sie bedeutet dieser Sonderzuschuss auch, dass die Politik ihr ehrenamtliches Engagement sieht und würdigt, was sie unentgeltlich für den Kulturstaat Bayern und die Gesellschaft leisten. Alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Das Freilichtmuseum Finsteraue zeigt bis April 2027 die Sonderausstellung Jetzt geht's dahi, Sterben, Tod und Trauer in Niederbayern und anderswo und bietet damit Gelegenheit, kulturelle Traditionen, Rituale und den gesellschaftlichen Umgang mit Sterben und Trauer in Niederbayern etwas näher zu beleuchten.
Die haben meine Frau und ich gehabt. Meine Frau ist ausgebildete Hospizbegleiterin und ich bin Depotleiter im Freilichtmuseum. Und auf der Hausbank ist dann sozusagen die Idee entstanden, ich habe von der Arbeit verzeiht und was wir für Exponate haben und was wir für die Leute kriegen, was die alles abgeben. Und dann hat sie gesagt, Mensch, da könnte man eine Ausstellung machen. Und dann ist mehr und mehr dann eigentlich zustande gekommen.
Konrad Obermeier, Projekt- und Depotleiter im Freilichtmuseum Finsteraue. Jetzt geht's dahi, Sterben, Tod und Trauer in Niederbayern und anderswo heißt die Sonderausstellung. Im Mittelpunkt stehen historische Exponate aus der Region, darunter Sterbekreuze, Särge, Grabschmuck und Sterbebilder aus dem Fundus des Museums, die durch zeitgenössische Kunstwerke, Medienstationen und Klanginstallationen ergänzt werden.
Wir beginnen bei den Todesvorboten und enden beim Leichenschmaus und geben mal ganz verschiedene Einblicke in eigentlich das individuelle, persönliche Sterben. Und diese Ausstellung möchte berühren, sie möchte zum Nachdenken anregen.
Lisa Späthe, die Kuratorin der Ausstellung. Im Mittelpunkt steht ein beeindruckendes Leitobjekt, ein historischer Leichenwagen aus Fürholz.
Der ist nämlich um 1880 in München vom königlichen Hofwagenmeister Meyer gebaut worden. Das war dann eine Kutschen vom Typ Landauer und ist dann 1930 nach Fürholz gekommen. Da ist dann die Kutschen zu einem Leichenwagen umgebaut worden und dann haben wir ihn jetzt herrichten lassen, restaurieren lassen in Cham. Und da war eigentlich der Idealfall, dass wir da zwei Bilder gehabt haben als Vorlage und wir können denen die Besucher jetzt zeigen.
Projektleiter Konrad Obermeier. Kunst trifft Endlichkeit. Ergänzt wird die Hauptausstellung durch eine zweite Ebene. Hier reagieren internationale und regionale Künstler auf das Thema Tod.
Die Ausstellung ist ja maßgeblich von der Lear Foundation unterstützt worden. Und diese Foundation hat eine eigene Kunstsammlung. Und aus dieser Kunstsammlung zeigen wir mir hier künstlerische, zeitgenössische Positionen von sehr renommierten internationalen Künstlern.
Kuratorin Lisa Späthe. Der Blick schweift auch über Niederbayern hinaus. Der Tod ist weltweit ein Thema.
Und ein ganz besonderes Objekt, das wir da zeigen, ist ein Totentanzkostüm aus Kathmandu. Und diese Einblicke zeugen eben, dass der Tod oder diese Trauerkultur, Sterbekultur auch sehr bunt und farbenfroh sein kann.
Die Ausstellung verzichtet bewusst auf düstere Symbolik. Statt Schwarz gibt's Spektralfarben, statt Schwere ein Gefühl von Klarheit. Schwerstes Thema auch für die Ausstellungsmacher ist die Kindersterblichkeit.
Das war uns wichtig. Ich finde, man ist da oft einmal so allein damit. Also auch wenn es um Fehlgeburten geht oder eben Eltern, die ihre Kinder verlieren, da gehört auch mehr drüber geredet, dass man die Bürde nicht allein tragen muss.
Wir haben da diesen weißen Kindersarg. Ja, das ist ja von mir einfach die härteste Station gewesen bei der Ausstellung, weil man immer hört, Kindersterblichkeit war früher viel höher. Aber was hat das eigentlich früher auch schon mit den Müttern, mit den Vätern gemacht, wenn dann 3, 4, 5 Kinder gestorben sind?
Die Ausstellung will nicht verstören, sondern versöhnen. Nicht belehren, sondern berühren. Die Sonderausstellung Jetzt geht's dahin. Sterben, Tod und Trauer in Niederbayern und anderswo.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung will jemand einen Stromvertrag, eine Versicherung oder ein Gewinnspiel verkaufen oder Ihnen auch nur eine Zeitschrift oder einen Urlaubsgutschein schenken. Unerwünschte Werbeanrufe sind für viele Menschen ärgerlich. Aber was ist erlaubt und wie kann man sich schützen? Darüber spreche ich heute mit unserer Verbraucherrechtsexpertin Silvia Hartl vom VSB, dem Verbraucherservice Bayern. Frau Hartl, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Hartl, viele Menschen kennen ja solche Anrufe. Aber erstmal, sind denn Werbeanrufe überhaupt erlaubt?
Grundsätzlich gilt, Werbeanrufe bei VerbraucherInnen sind nur erlaubt, wenn diese vorher ausdrücklich eingewilligt haben oder bereits ein Vertragsverhältnis mit der anrufenden Firma haben. Ohne eine solche Einwilligung sind Werbeanrufe in der Regel unzulässig. Das gilt zum Beispiel für Anrufe zu Energieverträgen, Versicherungen oder Gewinnspielen. Wer sich unsicher ist, sollte im Gespräch nachfragen, woher die Telefonnummer stammt und wann eine Einwilligung erteilt worden sein soll.
Was kann ich denn als Verbraucher tun, um mich besser vor Werbeanrufen zu schützen?
Wichtig ist, vor allem sparsam mit persönlichen Daten umzugehen. Oft werden Telefonnummern bei Gewinnspielen oder Online-Formularen angegeben, ohne die Einwilligungen genau zu lesen. Außerdem sollte man am Telefon keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder Vertragsinformationen preisgeben. Wer eine Nummer als unseriös empfindet, kann sie auf dem Smartphone blockieren.
Und was mache ich, wenn ich einen verdächtigen Werbeanruf erhalte?
Am besten bleibt man ruhig und beendet das Gespräch, wenn Druck ausgeübt wird oder schnelle Entscheidungen verlangt werden. Hilfreich ist es, Datum, Uhrzeit und wenn sichtbar, die Telefonnummer zu notieren. Unerlaubte Werbeanrufe können bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Wurde am Telefon ein Vertrag abgeschlossen? Das geht auch mündlich, sollte man auf eine Bestätigung in Textform warten und dieser schriftlich nachweisbar innerhalb einer angegebenen Frist, meistens sind es 14 Tage, widerrufen. Einschreiben, Einwurf ist hier passend. Eine Mail reicht nicht.
Muss ich denn trotzdem reagieren, auch wenn ich sicher bin, dass ich keinen Vertrag geschlossen habe?
Ja, wenn Sie eine Vertragsbestätigung in Textform erhalten, also per Brief oder auch Mail, dann sollten Sie schriftlich nachweisbar innerhalb der Frist widersprechen.
Wer kann mich denn dazu beraten, wenn sogar schon ein Inkasso-Institut ins Spiel kommt und Geld von mir verlangt wird oder ich mir einfach unsicher bin, ob ich alles richtig gemacht habe?
Der Verbraucherservice Bayern hilft Ihnen gerne im Rahmen einer Verbraucherrechtsberatung.
Na dann, vielen herzlichen Dank für die wichtigen Hinweise. Also Vorsicht bei unerwarteten Werbeanrufen, keine persönlichen Daten preisgeben und im Zweifel lieber auflegen. Silvia Hartl war das vom Verbraucherservice Bayern. Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Gar nicht mehr lang bis zu den Ferien und bei den meisten landet neben Badesachen und Sonnencreme natürlich auch das ein oder andere Buch mit im Koffer. Lesen gehört einfach dazu und die passenden Bücher, die kommen immer häufiger auch aus der Bibliothek, so Angelina Hanke. Sie leitet die Bibliothek in Dachau.
Es kommen wesentlich mehr Leute und die Nachfrage vor allem nach Kindermedien ist sehr, sehr hoch. Ich denke, das liegt vor allem auch am Nachhaltigkeitsgedanken, dass Leute einfach auch nicht mehr so viel Besitz anhäufen möchten und auch daran, dass das ganze Konsumverhalten einfach schnelllebiger wird. Und man möchte einfach schnell die neuesten und aktuellsten Medien haben.
Und in der Bibliothek, da gibt es neben Büchern auch viel Programm.
Bei uns ist es so, wir haben ungefähr 300 Veranstaltungen im Jahr. Und dadurch, dass wir natürlich so ein hohes Veranstaltungsangebot haben, kommen natürlich auch viele, viele Besucher. Und die Ausleihen, ja, die steigen dann dementsprechend auch an, ne? Weil wenn man da ist, möchte man natürlich auch mitnehmen. Also von daher bedingt sich das natürlich alles so ein bisschen.
Außerdem ist die Bibliothek mehr als nur ein Ort zum Bücherausleihen. In Dachau ist sie ein beliebter Treffpunkt. Aus gutem Grund, sagt Angelina Hanke.
Im Café muss ich was konsumieren, dann muss ich mir einen Kaffee bestellen, im Restaurant das Gleiche. Ein Schwimmbad muss man Eintritt zahlen. Also es gibt ganz, ganz wenig Orte, wo man sich einfach treffen kann und einfach da sein kann, ohne sich erklären zu müssen und ohne eben auch Geld ausgeben zu müssen. Und das macht eigentlich den Ort so wichtig und so wertvoll auch.
Und wer jetzt denkt, aber in der Bibliothek kann ich mich doch gar nicht unterhalten. Keine Sorge.
Nein, bei uns ist es ganz andersrum. Und zwar gibt es bei uns Bereiche, wo wir sagen, okay, da ist jetzt eher still, der Rest darf laut sein. Also speziell jetzt eben zu Lernzeiten schauen wir, dass wir den Veranstaltungsraum dann eben herrichten. Aber im Großen und Ganzen verbieten wir hier niemanden zu reden oder zu essen oder sich auszutauschen. Und gerade im Kinderbereich darf es auch mal tumultiger zugehen.
Damit die Bibliothek das bleibt, was sie ist. Ein Treffpunkt für alle im Ort. Und einer der schönsten Plätze überhaupt für die, die Bücher lieben. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, mitten im Franziskusjahr lohnt sich ein Blick auf die Spuren des Heiligen ganz besonders. Fred Haller, Richard Stiegelbauer und Peter Wolfrum haben sich auf den Weg gemacht und sind 6 Tage lang auf dem Franziskusweg gepilgert. Was sie dabei erlebt haben, darüber haben sie mit meiner Kollegin Brigitte Strauß gesprochen.
Ein Katholik, ein Protestant und ein Gläubiger, der einer Freikirche angehört. Diese 3 Freunde haben sich auf den Weg nach Italien gemacht, weil sie einfach mal pilgern wollten. Die Idee dazu hatte Richard Stiegelbauer, der Katholik.
Ich wollte mal eine richtige Pilgerreise machen, somit auch Übernachtungen und jeden Tag marschieren und gehen. Ja, und da habe ich eben meine Freunde gefragt, ob sie da Lust hätten und beide haben zugesagt und so ist es dann entstanden.
Das Ziel war relativ schnell klar, erinnert sich Stiegelbauer weiter.
Der Jakobsweg, der ist ja eigentlich überlaufen und dann habe ich eben noch recherchiert, was noch für Wege so gangbar sind und da bin ich eben auf den Franziskusweg gestoßen und der hat mich auch gleich angesprochen, weil er eben nicht so bekannt ist. Das heißt, es sind nicht so viele Menschen unterwegs. Ich wollte hier eben auch die Stille erfahren und die Einsamkeit.
Und auch der Protestant Peter Wolfrum hatte kein Problem damit, auf den Spuren eines Heiligen zu wandeln.
Weil für mich Franziskus immer schon ein sehr beeindruckender Heiliger war.
6 Etappen sollten es werden. Der eine Freund hat die Zugtickets organisiert, der zweite die Übernachtungen gebucht und der dritte durfte sich einfach auf das Abenteuer einlassen. Auch auf die sportliche Herausforderung, die für Fred Haller vielleicht etwas größer war als für die anderen beiden.
Naja, ich bin jetzt nicht sehr sportlich, was man auch sehen kann. Ich habe mir schon ein bisschen ein Training verordnet zuvor. Ich bin dann zu Hause schon immer wieder wenigstens auf den Crosstrainer, den ich über viele Jahre nicht besonders genutzt habe. Aber ich habe ja noch dann gemerkt, So schlimm war es jetzt wieder nicht. Also man hat diese Wege sehr gut gehen können.
So waren die drei dann unterwegs. Die Tage hatten eine immer ähnliche Struktur.
Wir sind am Morgen nach dem Frühstück so langsam aufgebrochen, haben Zeit gehabt für eine gemeinsame Andacht und haben dazwischendurch, wenn wir irgendwo in der Kapelle offen waren, wir haben hineinkommen, dann haben wir uns dort wieder hingesessen, hingeniet, miteinander Andacht gefeiert.
Dabei hat es nie gestört, dass sie verschiedenen Konfessionen angehören, erklärt Peter Wolfrum, der Protestant.
Wir haben einfach das Gefühl, dass uns eine Glaubenswurzel eint. Also das ist ganz klar und das war eigentlich für uns noch nie ein Problem und hat sich auch bei der Wanderung nicht als Problem herausgestellt. Denn einen Heiligen anzuerkennen, fällt uns auch freikirchlich evangelisch überhaupt nicht schwer. Und auch der Richard ist kein Fundamentalkatholik.
Es sind im Grunde nur die Glaubensgewohnheiten, die die Konfessionen trennen, meint er. Und natürlich die Darstellung des Glaubens in den meist katholischen Kirchen, die sie auf ihrem Weg besucht haben.
Wenn man halt in einer Kirche zum Beispiel Jesus oder das Kreuz fast gar nicht mehr gefunden hat vor lauter Mariendarstellungen, dann hat man das halt bemerkt. Aber deswegen war da keine kontroverse Diskussion zu diesem Thema.
Und so sind sie nach 6 Tagen ganz begeistert an ihrem Ziel angekommen und haben ein paar Erfahrungen gemacht, die sie gerne anderen Pilgern mit auf den Weg geben wollen.
Nicht so sehr den sportlichen Aspekt vielleicht betrachten, sondern es mehr dann auch den religiösen. Ja, man besinnt sich eben wieder auf das Wesentliche, was wichtig ist im Leben und findet wieder zu sich selbst, zur eigenen Mitte.
Also ich glaube auch, dass man sich, wenn man so eine Reise macht, gar nicht zu sehr vorbereiten sollte, sondern man sollte sich überraschen lassen von dem, was alles einem in den Weg gestellt wird. Ich bin wirklich ganz blauäugig die Reise reingegangen und umso mehr habe ich mich vielleicht überraschen lassen können. Für mich war das wunderschön.
Ja, und Pilgern generell hat für mich den Charme, die Verbindung aus Natur, körperlicher Bewegung und Glauben, das ist insgesamt eine runde Sache.
Über ihre Erfahrungen auf dem Franziskus-Pilgerweg haben die drei auch ein Buch geschrieben. Es heißt Stehen lassen und weitergehen, ist bei Edition Chrismon erschienen und kostet 18 Euro. Das Ganze gibt's natürlich in unserer Buchhandlung Michaelsbund, hier ganz in der Nähe vom Stachus in München und natürlich online auf michaelsbund.de. Ja, und wer Lust auf die ganze Geschichte hat, der hört heute Abend ab 19 Uhr unsere MKR-Begegnungen an. Hier gibt's nämlich das ganze Gespräch mit den drei Freunden, die jede Menge auf diesem Weg erlebt haben. Hören Sie gern rein, wie gesagt, ab 19 Uhr hier bei uns im MKR, die MKR-Begegnungen. Bücher sind kein geringer Teil des Glücks, hat ein preußischer König einmal gesagt. In Bayern sorgt auch unser katholischer Büchereifachverband, der St. Michaelsbund, dafür, dass dieses Glück für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich ist. Über 1000 öffentliche Büchereien zwischen Zugspitze und Fichtelgebirge sind dem St. Michaelsbund angeschlossen. Jeden Sommer lädt deshalb der Michaelsbund auch zu Fachtagungen für die Mitarbeiter ein, nämlich ins Bildungshaus Schloss Hirschberg im Altmühltal. Aktuell ist es wieder soweit und wir haben deshalb mal einen dieser Kurse bzw. eine dieser Fachtagungen besucht.
Öffentliche Bibliotheken scheinen eine Selbstverständlichkeit zu sein. Selbst in kleinen Orten sind sie zu finden. Sabine Brunner schaut aber genauer hin. Sie sitzt im Vorstand der Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland. Außerdem kümmert sie sich um die öffentlichen Büchereien in Thüringen.
Vor 10 Jahren gab es noch über 10.000 öffentliche Bibliotheken. Jetzt gibt es noch ca. 8.000. Das ist schon ein extremer Einbruch. Gleichzeitig gibt es immer wieder neue Ideen, wie Bibliotheken aktuell und spannend bleiben können.
Solche Ideen und Trends stellt Sabine Brunner bei der Fachtagung vor und bewertet sie, zum Beispiel die sogenannten Saatgutbibliotheken. Eine Idee aus Schleswig-Holstein, um den Besuchern Artenvielfalt und Umweltschutz nahezubringen.
Die Kollegen dort haben einen Verein zur Vermehrung historischen Saatguts. Und dieser Verein vermehrt so viel Saatgut, dass der in den Bibliotheken in Schleswig-Holstein verliehen wurde. Die Nutzer leihen den Samen im Frühjahr aus und geben im Herbst einen anderen zurück.
Eine gute Idee, die Büchereimitarbeiter begeistern kann. Allerdings rät Sabine Brunner dann dringend dazu, sich nach sachkundigen Partnern umzuschauen, etwa einem Gartenbauverein. Denn manches Saatgut kann auch Giftstoffe entwickeln. Gibt es keinen solchen Partner, sollte die Bücherei besser die Finger von den Sämereien lassen. Ähnlich ist es mit der sogenannten Bibliothek der Dinge.
da werden Dinge verliehen, die also man nur einmal im Jahr braucht. Das ist die berühmte Popcornmaschine, das sind irgendwelche anderen Dinge.
Die schafft die Bücherei für die Allgemeinheit an und verleiht sie. Aber auch da ist Sabine Brunner vorsichtig.
Ich würde eine Bohrmaschine nur dann ausleihen, wenn ich jemanden habe, der die bei der Rückgabe prüft. Bibliothekare sind Bibliothekare, weil sie was von Büchern verstehen, von Medien. Ob da tatsächlich die Kompetenz dazu gehört, eine Drohne zu steuern und auszuleihen, da bin ich mir nur so mittelsicher.
Die Fachfrau für Büchereien empfiehlt also zu prüfen, ob aktuelle Trends wirklich zur Bücherei passen, auch wenn sie neue Nutzer anziehen könnten. Und keinesfalls sollten sie die Hauptaufgabe gerade bei Kindern und Jugendlichen in den Hintergrund drängen.
Dass die Kollegen als allererstes Leseförderung machen, als zweites nochmal Leseförderung machen und dann erst überlegen, mit welchen Tricks sie Menschen in die Bibliothek bringen und was ihnen sonst noch einfallen kann.
Denn rund ein Viertel aller Grundschüler in Deutschland kann nicht gut genug lesen und Texte verstehen. Auf der Tagung bekommen die Teilnehmer deshalb Tipps, wie sie Kinder an die Bücherei binden, die Lust am Lesen und Geschichtenerzählen fördern, etwa durch Bilderbuchtheater oder spielerisches Vorlesen. Auch wie Büchereien einen aktuellen Medienbestand pflegen können, ist wichtig. Darüber hinaus treibt Claudia Pecher, Landesfachstellenleiterin im St. Michaelsbund, ein anderes Thema um.
Ein wesentlicher Aspekt ist sicher die Aus- und Weiterbildung, dass wir Fortbildungen anbieten, die eben zum Beispiel das Ehrenamt für die Zukunft fit machen. Wir haben ja einen starken Generationenwandel in den Bibliotheken, der auch wieder junge Leute zu uns bringen muss und es attraktiv machen muss, auch fürs Ehrenamt begeistern.
Denn die gut 1000 Büchereien des St. Michaelsbundes funktionieren besonders auf dem Land nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Etwa 12.000 sind es zurzeit und darauf ist der Verband stolz. Um dieses Engagement zu pflegen, hält Michaelsbund-Direktor Stefan S. die Jahrestagungen auf Schloss Hirschberg für unverzichtbar.
Sie sind deshalb wichtig, weil wir mit den Hirschberg-Tagungen auch großes Dankeschön all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bücherei sagen, wir bringen sie zusammen hier, wir vernetzen sie, wir bilden sie fort.
In diesem Jahr finden die Jahrestagungen bereits zum 90. Mal statt. Für die Mitarbeitenden sind die Hirschberg-Tage ein geflügeltes Wort und sie genießen es genauso, sich zu begegnen, wie sich über Medienkompetenz und Quellensicherheit auszutauschen.
Natürlich das große Thema KI, also welchen Informationen man trauen darf und welchen nicht, dass man das unterscheidet einfach und Informationen aus sicheren Quellen zu entnehmen.
Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man auch Anschluss hat an andere Büchereien. Es ist ein schöner Austausch und Inspiration natürlich auch für die Bücherei.
Das ist einfach ein Zeichen der Wertschätzung, das immer uns als Büchereimitarbeitern jedes Jahr gezeigt wird. Also mich inspiriert und motiviert fürs kommende Jahr wieder. Es ist immer eine gute Zeit.
Und natürlich erfahren die Büchereimitarbeitenden, wie sie es mit Trends wie Saatgutbibliothek oder der Bibliothek der Dinge halten können, wer es vielleicht schon ausprobiert und welche Erfahrungen dabei gesammelt wurden. Aus Schloss Hirschberg, Alles Bierl für das MKR, das Kirchenradio.
Pünktlich zum Start in die Sommerferien gibt's auch in dieser Woche natürlich wieder jede Menge guter Beiträge und Geschichten in der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Was da diesmal alles drinsteckt und ob in dieser Woche wieder gerätselt wird, das verrät uns jetzt wie üblich an dieser Stelle mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Innehalten-Magazins, Florian Ertl. Florian, servus.
Grüß dich, Ivo.
Florian, viele sind ja ab Freitag oder in der nächsten Zeit in Urlaub und freuen sich auf eine ja hoffentlich entspannte Zeit. Da kommt die aktuelle Ausgabe unseres Inhaltenmagazins pünktlich, oder?
So ist es. Da kann man richtig auftanken, wenn man Muße hat und Zeit und im Liegestuhl sich ordentlich jede Geschichte vornimmt. Und ja, es ist für jeden was dabei in unserer neuen Ausgabe. Und ja, ich würde nur sagen, man muss ein bisschen Zeit mitnehmen.
Absolut. Ihr habt dieses Mal auch ein bisschen Japan bzw. Manga mit im Heft. Wie kommt's denn dazu?
Ja, tatsächlich ist ja eher ungewöhnlich jetzt mal für so etwas, für ein Magazin wie uns, dass wir uns diesem Sujet des Comics annehmen. Aber es hat tatsächlich einen Grund. Mhm. Es gibt einen Manga-Messias.
Ein Manga-Messias?
Ja, also der Herder Verlag hat tatsächlich also die Jesus-Geschichte, angefangen mit der Geburt in Bethlehem bis zur Himmelfahrt Jesu, als Comic im Manga-Stil herausgebracht.
Oh, wow. Das stelle ich mir jetzt etwas sehr abgefahren vor.
Ja, es ist also tatsächlich Comic mit den typischen Manga-Stilelementen, also weit aufgerissene Augen, große Münder, du kennst es auch aus dem Zeichentrick, nehme ich an.
Ja, so Captain Future und so.
Genau, oder Heidi, das waren so die ganzen Anfänge, aber jetzt heutzutage gibt es ja unendlich
viel. Sind ja alle viel spaciger und viel zackiger. Also,
und das ist tatsächlich, aber es ist alles bibelgetreu.
Aha.
Auf jeder Seite ist nämlich immer der Hinweis, also welche Bibelstelle hier, also aus den Evangelien da dargestellt wird. Es ist natürlich gerafft, aber es ist also theologisch, ist da alles in Ordnung drin. Mhm. Ich habe mit unserer Buchhändlerin gesprochen, die selbst Manga-Fan ist, bei uns hier im Michaelsbund in unserer Buchhandlung.
Ja.
Die ist wirklich, hat sich's auch durchgelesen und hat ein sehr positives Urteil gefällt, ist sehr angetan davon. Und mein Kollege Joachim Burkhardt hat sozusagen die Probe aufs Exempel gemacht. Er hat nämlich die Ausgabe mit nach Hause genommen, wollte sie selbst dort durchlesen. Und sein 8-jähriger Sohn hat es liegen sehen und hat sich's gemopst und hat es in einem Rutsch durchgelesen.
Also quasi eine Cartoon-Bibel, die man Kids, die keine Lust haben auf Lesen, so quasi die Bibel näher bringen kann.
Ja, und es wirkt tatsächlich, sein Sohn, wie er erzählt, der zitiert jetzt wirklich also Bibelstellen, die er vorher nicht kannte, Geschichten aus der Jesusgeschichte.
Okay.
Und als sie neulich beim Gottesdienst waren und da wurde eine entsprechende Evangeliumsstelle halt verlesen, dann hat er gesagt, kenne ich schon. Und woher? Aus der Schule oder irgendwas? Nein, aus dem Manga-Messias.
Sehr schön. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lesenswert, beziehungsweise sehr, sehr sehenswert, dieser Manga.
Auf alle Fälle, unsere Buchhändlerin wird es, also tatsächlich, wie du schon sagst, für jüngere Menschen, also Kommunion, Firmung vielleicht, wo nicht so der Bezug da ist, vielleicht als ersten Einstieg. Aha. Sie wird es aber auch gern Leuten wie unser eins, Ivo, schon im etwas vorgerückten Alter empfehlen. Nur sagt sie, sie macht sich da jetzt nicht so Illusionen. Man muss sich halt drauf einlassen.
Ich wollte gerade sagen, das glaube ich, muss man tun, weil sonst wird das ein bisschen strange, wenn man plötzlich irgendwie das Leben Jesu in einem Manga irgendwie sich anguckt.
Aber es ist tatsächlich, also ich habe selber mir also auch angeschaut, es ist unterhaltsam.
Okay. Unterhaltsam, wird auch wieder dieses Mal gerätselt eigentlich?
Ja, wir sind schon in Folge 3 unseres Sommerrätsels. Nochmal zur Erinnerung hier, wir haben schon etliche 100 Einsendungen bekommen.
Aha.
Gewinn ist am Ende mit unserem bewährten Rätselpartner, dem Bayerischen Pilgerbüro, eine Flugreise nächstes Jahr 2027 nach Santiago de Compostela.
Mhm. Nächstes Jahr ist ja Jakobsjahr.
So ist es.
Da passt es ja perfekt.
Genau,
ja,
wow. Also aus diesem Grund, mitmachen lohnt sich. Und diesmal in Folge 3 gehen wir in eine Holzkirche im Süden von Münchens, die 2018 geweiht wurde. Ivo, du siehst es hier. Außen schaut es aus wie Kohlemeiler, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ich wollte gerade sagen, schaut aus wie ein Ameisenbau, also so ein bisschen.
Und dass es tatsächlich aus Holz ist, ist natürlich ein sehr guter Tipp, wo sie liegt.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Nicht mehr verraten. Das und mehr gibt's also pünktlich zum Start in die Sommerferien zu lesen im neuen Inhalten-Magazin. Das bekommen Sie in vielen Kirchen im Erzbistum bequem im Abo nach Hause geliefert oder auch ganz easy mit der Inhalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen Ihnen schon jetzt einen wunderbar erholsamen Sommer und viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Und bei dir geht's auch los am Freitag, Florian, oder bist du kein so in die Sommerferien-Starter?
Doch. Ich habe das immer gut aufgeteilt mit Kollegen, der ja auch schulpflichtige Kinder hat, da bin ich schon drüber hinaus. Aber wir haben uns das gut aufgeteilt.
Sehr schön. Einen schönen Sommer derweilen. Die Sommerferien stehen vor der Tür und das bedeutet auch, die Hochsaison fürs Pilgern hat begonnen. Immer beliebter werden dabei auch Pilgertouren vor der eigenen Haustür. Claudia Portenkirchner aus dem Berchtesgadener Land hat diesen Trend für sich entdeckt und dafür sogar eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Pilgerbegleiterin gemacht. Warum sich dieser Schritt für sie gelohnt hat und was sie anderen beim Pilgern mitgeben möchte, hat sie meinem Kollegen Paul Hasel erzählt.
Eigentlich kümmert sich Claudia Portenkirchner beim katholischen Bildungswerk Berchtesgadener Land um Zahlen und Finanzen. Mittlerweile begleitet sie in ihrer Freizeit aber auch Menschen auf Pilgerwegen. Auslöser war ein Ausbildungsangebot.
Also durch die Arbeit im katholischen Bildungswerk bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es einen Kurs für spirituelle Bergbegleitung gibt. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert. Der ist dann nicht zustande gekommen. Und eine Cousine von mir ist auch Pilgerin und arbeitet in dem Metier. Und die hat dann gesagt, mach doch einfach mal die Ausbildung zur Pilgerbegleiterin. Dann siehst du mal, ob dir das überhaupt gefällt.
Aus dem Ausprobieren wurde dann aber schnell mehr. Denn die Ausbildung, die hatte es in sich.
Also die Ausbildung, da war ich selber überrascht. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt mal schnell und dann funktioniert das schon. Das waren wirklich 3 komplette Wochenenden und 2 Online-Fortbildungen. Und die waren wirklich von in der Früh bis abends durchgetaktet. Also ich habe mir dann schon gedacht, naja, das machen wir jetzt ein bisschen, aber es ist wirklich einiges dahinter. Das war aber auch gut so, weil man da wirklich darauf vorbereitet worden ist.
Zur Ausbildung gehört weit mehr als nur schöne Wanderwege auszuwählen. Die Teilnehmenden lernen zum Beispiel, Touren zu planen, Gruppen sicher zu führen und passende Impulse für unterwegs zu entwickeln. Genau das setzt Claudia Portenkirchner inzwischen bei ihren eigenen Angeboten um.
So Auszeitwanderung ist für mich jetzt eben eher so angesprochen, die Frauen, die wo ziemlich früh meistern müssen mit Kinder, Haushalt und Arbeit und dass sie, wenn sie mal am Vormittag Zeit haben, da wirklich auf sich besinnen können, auf das gewisse Ich zurückkommen und auch ein bisschen gestärkt werden, dass das alles richtig ist, wenn man es macht. Einfach so ein bisschen Achtsamkeit und Auszeit in der Natur.
Claudia Portenkirchners Pilgerangebot für Frauen kommt gut an. Für den Herbst sind bereits weitere Halbtagstouren geplant. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, wer jetzt Lust auf eine kleine Auszeit in der Natur bekommen hat, Informationen zu den Pilgerangeboten gibt's auf der Internetseite des katholischen Bildungswerks Berchtesgadener Land. Ums Pilgern daheim geht's dann auch im MKR-Podcast Unschlagbar. Hier stellen wir Ihnen dann das Pilgerangebot des katholischen Bildungswerks Berchtesgadener Land etwas ausführlicher vor. Den Podcast finden Sie auf innehalten.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Am Freitag gibt's Zeugnisse und am Freitag starten auch die bayerischen Schüler endlich in die wohlverdienten Sommerferien. Ja, und damit auch viele in die Urlaubszeit. Damit da nichts schief geht, hat die Stadtkirche Nürnberg eine ganz tolle Aktion auf die Beine gestellt, die wir Ihnen unbedingt vorstellen wollen. Das Ganze nennt sich die Pop-Up Church. Bei der gibt's an diesem Freitag einen Sommersegen to go. Lena Neidlein ist Gemeindereferentin bei der Stadtkirche Nürnberg und erklärt, was das eigentlich genau ist.
Wir denken ja alle so ein bisschen an den Urlaub, an den Sommer, vielleicht auch an all das, was vergangen ist, das alte Schuljahr. Wir haben vielleicht Umbrüche gerade, wir freuen uns auch auf das Neue, was kommt. Und deshalb wollen wir einfach diesen Sommersegen spenden und sagen, egal was ist, Gott ist an deiner Seite und er begleitet dich.
Von 14 bis 17 Uhr gibt's diesen ganz besonderen Sommersegen an diesem Freitag rund um die Frauenkirche mitten in der Stadt. Und das ganz unkompliziert.
Wir wollen, dass die Menschen zu uns kommen. Wer möchte, der kann sich auch einen ganz besonderen und persönlichen Segen von uns geben lassen. Wir stehen da auch fürs Seelsorgegespräch bereit und haben in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, dass das eben einen Unterschied macht, ob man in der Kirche ist oder ob man davor steht. Und da freuen wir uns drauf, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch kommen.
Ja, einen Sommersegen gibt's jetzt an dieser Stelle von mir nicht, aber die besten Wünsche für einen entspannten Start in die bayerischen Sommerferien an diesem Freitag. Büchereien sind Orte, an denen man Bücher ausleihen kann. Stimmt so jetzt nicht ganz, denn Büchereien sind längst mehr. Sie sind nämlich Treffpunkte für alle und setzen sich besonders für die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ein. Die herausragendsten dieser Büchereien werden jährlich mit dem Kinderbibliothekspreis geehrt. 5 waren es heuer wieder und allein 3 davon aus dem Einzugsgebiet unseres Medienhauses St. Michaelsbund. Darunter auch die Stadtbibliothek Puchheim. Die stellvertretende Leiterin Felicitas Metze.
Ich glaube, uns macht besonders, dass wir einfach versuchen, immer neue Sachen auszuprobieren. Auch wenn wir vielleicht manchmal selber erstmal nicht so genau wissen, wie machen wir das jetzt?
Felicitas Metze bietet mit ihrem Team Medien für jedes Alter, veranstaltet Vorlesestunden und Ferienaktionen und sie arbeitet eng mit Kitas und Schulen zusammen. Den Sonderpreis beim Festakt in Kolbermoor erhält Sabine Jahn von der Gemeindebücherei im oberfränkischen Oberheid. Sie war schon einmal Preisträgerin und wird geehrt, weil ihr Team seine Arbeit konsequent weiterentwickelt hat.
Wir haben Veranstaltungen für die ganz Kleinen mit Bilderbuchkino, wir haben aber auch ein Seniorenkino, wir haben ein Kneipenquiz, wo gequizt wird mit Jung und Alt. Wir haben ganz viele Veranstaltungen mit zum Beispiel Rum trifft Rumba, wo wir eine Rumverkostung mit einem Tanzpaar haben und auch natürlich Wein trifft Literatur. Also bei uns trifft sich immer
irgendwie zwei Sachen und da holen wir Jung und Alt in die Bücherei.
Mit jeweils 5.000 Euro ist der Kinderbibliothekspreis dotiert und das Geld wird von den Büchereien natürlich gleich wieder in Medien gesteckt. Sie wollen schon die Kleinen an das Lesen gewöhnen. Schließlich gibt es keine Alternativen dazu, sagt Felicitas Metze von der Stadtbibliothek Puchheim.
Ja, Lesen macht einfach ganz neue Welten auf. Also ich bin selber auch so ein Bücherwurm, habe schon von klein auf angefangen und ich glaube, es ist einfach das Schönste, dass man sich einfach woanders hinträumen kann, aber auch Sachen lernen kann, es verbindet. Bei uns ist jede Woche Vorlesen in der Bibliothek. Es ist einfach toll, dass die Kinder immer kommen und Spaß haben auch einfach, ja.
Und für genau diese Kinder setzen sich die Macher des Bibliothekspreises ein. Vergeben wird der Preis heuer schon zum 20. Mal vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, unserem Medienhaus St. Michaelsbund und ganz vorne mit dabei dem Energieanbieter Bayernwerk. Der Vorstandsvorsitzende Egon Leo Westphal.
Also ich muss sagen, ich bin tief berührt. Das war eine sehr, sehr würdevolle, aber auch eine sehr lebendige und eine sehr nahegehende Veranstaltung. Ich glaube, wir alle hatten das Gefühl, wir sind auch Kinder. Wir sind erreicht worden und haben uns ein bisschen verändert und sind als bessere Kinder daraus gegangen aus der Veranstaltung.
Denn 20 Jahre Kinderbibliothekspreis zeigen, die Büchereien entwickeln sich laufend weiter. Immer neue Ideen zeigen Kindern zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden, wie wichtig Lesen ist, begeistert sich Elisabeth Donoghue vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.
Sie kennen dieses Bild mit diesen Elektronen, die immer auf das nächste Level springen. So fühle ich mich gerade. Es ist einfach ein Riesenfeld von Anregung, Inspiration. Also von den Bibliotheken selber, einfach das zu sehen in den Filmen, was die alles machen, wie viele tausend tolle Ideen die haben. Und ich habe so viel gelernt und gesehen heute. Es war so viel Gespräch, es war so viel Substanz da.
Und damit sind Büchereien auch für die nächsten 20 Jahre unverzichtbar. Als Chance für Kinder und Jugendliche, die Welt der Bücher kennenzulernen. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, hinter unserem MKR, das Kirchenradio, steht der St. Michaelsbund. Der ist nicht nur ein katholisches Medienhaus, nein, auch der älteste Büchereiverband hier bei uns in Bayern. Eine der über 1000 Bibliotheken, die der St. Michaelsbund betreut, ist die Bücherei Scheiern im Landkreis Pfaffenhofen. Mein Kollege Klaus Schlauk war vor Ort und hat dort erfahren, warum auch so eine kleine katholische Bücherei auf dem Land ein so wichtiger Bildungs- und Begegnungsort ist.
Dann sind das Ihre Bücher.
Jawohl.
Und der Leseausweis wieder.
Ja, jetzt ist ja toll, dass wir so eine tolle Bücherei jetzt haben. Die ist also so seit meiner Kindheit schon.
Früher war es im Kloster um, da war es klein und alles war auch gut. Aber jetzt ist es doch herrlich gebaut und alles. Und Bücher haben sie auch toll. Und ich freue mich, wenn ich sagen kann, das Buch ist gut und das ist nicht so gut.
Feedback erwünscht. Büchereileiterin Gisela Hösel und ihr Team freuen sich, wenn die Kunden der Bücherei Scheiern Lob und Kritik direkt weitergeben.
Unsere Bücherei ist so besonders, weil es eine kleine Bücherei ist, eine sehr persönliche Bücherei. Also wir kennen jeden Leser auch persönlich und das ist einfach schön, weil man auch weiß, die Bedürfnisse der Familien, auch die Bücherwünsche können wir erfüllen und das ist in einer großen Bücherei nicht möglich.
Über 5000 Medien können die Besucher in der Bücherei Scheiern ausleihen. Neben DVDs, CDs und Zeitschriften sind darunter fast 3500 Kinder- und Jugendbücher.
Die Kinder, die bombardieren uns manchmal mit Wissen, das ist auch total interessant. Da war erst ein kleiner Junge da, der liebt Schlangen. Und er wollte ein Buch über eine bestimmte Schlange, ich kannte die gar nicht. Und dann haben wir die Bücher durchgeschaut und dann haben wir festgestellt, dass wir da ein Buch haben, aber das gerade verliehen ist. Und jetzt haben wir ihm das Buch vorbestellt und jetzt freut er sich schon, wenn er das dann das nächste Mal ausleihen kann, dieses Buch.
Die Bücherei Scheiern ist Mitglied im St. Michaelsbund, dem ältesten Büchereiverband in Bayern. Der Michaelsbund begleitet im Freistaat über 1000 kirchliche und kommunale Bibliotheken bei der Bildungsarbeit. Dazu gehört auch das Projekt Büchereien als Lernorte der Demokratie. Diesem Motto hat sich auch die Bibliothek in Scheiern verschrieben.
Ja, das ist ganz wichtig, dass Büchereien Lernorte der Demokratie sind, dass wir einfach für alle frei zugänglich sind, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Nation. Das ist ganz wichtig. Bei uns ist jeder willkommen, jeder hat Zugang zu unseren Medien und das ist in der heutigen Zeit nicht immer selbstverständlich, aber es soll selbstverständlich sein.
Diesen persönlichen Zugang wissen die Büchereikunden in Scheiern und in ganz Bayern zu schätzen. Rund 5,4 Millionen Menschen besuchten die Michaelsbund-Büchereien im vergangenen Jahr. Ein Anstieg um mehr als 5%.
Wir kommen so gerne in die Bücherei nach Scheiern, weil es hier ein sehr großes Kinderangebot gibt von Büchern über Tonis und auch Tipptoy-Bücher und eine sehr große Leseratte ist und wir dann einfach viel Abwechslung zu Hause haben.
Weil es so viel Bücher gibt und weil mir diesen ein bisschen Spaß macht.
Ich bin Lehrer hier in Scheiern, war in der Grundschule, bin dann immer mit der Grundschulklasse gekommen, alle 4 Wochen. Und dann habe ich mir immer selber auch die Bücher angeschaut, habe mir was ausgeliehen, so hat sich das jetzt beibehalten. Dann gibt es zum Teil Bücher, die schon für mich rausgesucht werden, weil Frau Hösel weiß, was ich zum Beispiel gerne lese oder mag. Und das finde ich dann immer wirklich sehr persönlich.
Bücher und Büchereien. Also kein Auslaufmodell, sondern wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Mit einem vielfältigen Angebot und ehrenamtlichem Engagement erreichen die Bibliotheken gerade auf lokaler Ebene immer mehr Menschen. Nicht nur in Scheiern.
Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele heißt es jetzt Koffer packen und ab in den Urlaub. Andere sagen ganz bewusst, nee, wenn alle jetzt wegfahren, dann bleibe ich lieber daheim und plane meine Auszeit für später, denn Erholung für Geist und Seele hat schließlich das ganze Jahr Saison. Das Bayerische Pilgerbüro kennt sich damit bestens aus und das seit über 100 Jahren und hat viele Ideen, wie Sie unterwegs neue Kraft tanken und sich selbst auch etwas Gutes tun können. Von daher schauen wir ab sofort immer regelmäßig, was Sie mit dem Bayerischen Pilgerbüro alles so unternehmen können und starten heute schon mal mit einer Pilgerreise, die viele Menschen anspricht. Bei mir ist jetzt Frau Dr. Irmgard Jehle, Geschäftsführerin des Bayerischen Pilgerbüros. Grüße Sie, Frau Dr. Jehle. Schön, dass Sie da sind.
Servus, grüß Sie.
Frau Dr. Jehle, die Sommerferien sind ja losgegangen. Viele fahren jetzt weg, viele fahren in den Süden. Und so mancher sagt vielleicht, nee, mach ich nicht, ist mir zu viel los. Ich plane lieber für später, wenn dann quasi dieser große Urlaubsrush nachlässt. Da haben Sie eine ganz besondere Pilgerreise rausgesucht, oder?
Ja, wir haben im Herbst ganz besonders eine sogenannte Pilgerwanderung. Mhm. Die geht von Pamplona aus bis nach Santiago und sogar noch weiter ans Ende der Welt. Und das Besondere ist, das ist nicht Pilgern leid, weil man zwischendurch mit dem Bus fährt oder manche Strecken halt zu Fuß auslässt, sondern die liefert das volle Pilgererlebnis und man kriegt wirklich einen Eindruck, wie besonders der Jakobusweg ist und auch, was man für sich daraus mitnehmen kann.
Was erwartet mich denn als Pilger alles bei dieser Wanderreise?
Also zum einen in einer kleinen Gruppe unterwegs sein. Wir müssen uns nicht um unser Gepäck kümmern. Wir haben einen Gepäcktransfer. Wir haben auch Busse dabei und wir gehen nicht alle Strecken zu Fuß, sondern jeden Tag eine angemessene Strecke, die leicht zu bewältigen ist, auch wenn man jetzt nicht durchtrainiert aus dem Job kommt oder viel Zeit hat. Wir sind 11 Tage unterwegs und haben auch die Gelegenheit, die großen Sehenswürdigkeiten vor Ort kennenzulernen, in die Geschichte einzutauchen, die Legenden. Und wir haben auch einen geistlichen Begleiter dabei, der zur Verfügung steht für Gespräche, der Gottesdienste, Impulse, alles, um einfach miteinander gut auf dem Weg unterwegs zu sein. Und was einem so in den Sinn kommt, Fragen, Ängste, Sorgen, aber auch Schönes miteinander zu teilen.
Jetzt könnte ja der eine oder andere sagen, das ist doch schon alles ein bisschen abgedroschen, da ist doch total viel los, oder?
Es ist, auf der letzten Strecke ist sicher mehr los, weil viele wollen nur die letzten 100 Kilometer, um die Urkunde zu kriegen. Aber man kann sich vorstellen, dann auf mehreren tausend Jakobs-Pilgerkilometern, da ist nicht wirklich Overtourism. Und man freut sich auch, wenn man zwischendurch mal jemanden trifft, mit dem man ein Stück Wegs geht.
Absolut. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Wann findet denn die Pilgerreise statt? Sie sagten ja jetzt im Herbst.
Also diese Pilgerreise findet im September statt und zwar beginnt am 1. September, dauert genau 10 Tage. Wir haben auch später noch ähnliche Pilgerreisen, weil es einfach die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Highlights des Jakobswegs sind in dieser Reise vertreten.
Okay, und wie ist das Wetter im September? Ähnlich wie hier bei uns oder wird es deutlich kühler?
Nein, das Wetter ist eher angenehmer. Wir haben ja dort das Ozeanklima. Galizien ist ja an 2 Seiten mehr oder weniger vom Atlantik umspült. Was man allerdings immer dabei haben muss, der Regenschirm. Man sagt, ein Galizier wird mit dem Regenschirm geboren, weil es ist die regenreichste Region, aber es sind nicht Platzregen, überfallartige Regenfälle, sondern es ist angenehm, wenn es immer wieder mal regnet. Dadurch ist die Region auch relativ grün.
Tja, und wenn man eh unterwegs ist, dann ist doch so eine leichte Abkühlung von oben eh was Schönes. Also, gemeinsam mit dem Bayerischen Pilgerbüro geht's im September von Santiago de Compostela durch Galiciens ursprüngliche Landschaft bis an den Atlantik, das einstige Ende der Welt. Das klingt doch nach richtig viel Gutem für Körper, Geist und Seele. Mehr Infos gibt's auf der Homepage des Bayerischen Pilgerbüros oder auch direkt vor Ort im Pilgerbüro in der Dachauer Straße 9 oder Sie klingeln einfach durch. Ja, Trost und Heilung. Diese beiden Tugenden braucht doch irgendwann jeder von uns. Das ehemalige Kloster Beuerberg, südlich von Wolfratshausen, präsentiert dazu eine ebenso sehenswerte wie anregende neue Ausstellung. Seelentrost, was uns heilen kann, heißt sie und zeigt, wie Kunst und Volksfrömmigkeit unterschiedlichstes Leid dargestellt haben. Es sind Zeugnisse, wie Menschen im Glauben innere Heilung gesucht und oft genug auch gefunden haben. Natürlich gingen sie auch ganz praktisch gegen Krankheiten vor. Auch das zeigt die Ausstellung. Wir waren mal vor Ort und haben uns für sie umgesehen.
Mit der Seele und den Tröstungen der Religion kennt sich Christoph Kürzeder aus. Er ist Theologe und hat mit seinem Team die Ausstellung Seelentrost im Kloster Beuerberg entwickelt. Gerade steht er vor einem seiner Lieblingsobjekte, dem sogenannten Tugendautomaten. Wer eine Münze einwirft, bekommt ein kleines, rundes Pappschildchen ausgeworfen. Auf dem steht in Goldschrift eine Tugend, die zu beherzigen sich lohnt.
Welche Tugend ist denn ausgeworfen worden?
Eine ganz besonders schöne, nämlich Ruhe des Geistes. Ich glaube, das ist eine Tugend für unsere Zeit, die wir alle dringend benötigen würden, denn wir sind ja alle Getriebene derzeit.
Der Tugendautomat steht am Anfang der neuen Ausstellung und seine Sprüche machen deutlich, dass Menschen für ihren Seelentrost selbst etwas tun können.
Ich glaube, das ist etwas, was wir auch hier lernen können. Heilung beginnt immer bei uns selber. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Erkenntnis, die wir alle haben sollten.
Allerdings ist das kein Ego-Trip. Wer bestimmte Haltungen und Werte pflegt, setzt sich auch selbstlos für andere ein. Christen haben da in Jesus ein perfektes Vorbild. Beeindruckende Gemälde aus dem 19. Jahrhundert zeigen ihn, wie er Kranke heilt. Solche Taten und Wunderzeichen sind auch auf einem 1500 Jahre alten Kreuz aus Byzanz eingeritzt. Wahrscheinlich hat man es Kranken auf den Körper gelegt. Das Vertrauen in Gott und der Glaube, sie sind die großen Seelentröster der Menschheitsgeschichte.
Der Kern der Religion ist ja Heil, das Heilbringende. Und da ist das Christentum schon da ziemlich, eigentlich in seiner Geschichte auch immer wieder stark gewesen. Nicht immer. Es gibt auch Phasen, in der auch hier Religion und Kirchen auch versagt haben. Aber eigentlich ist uns das ins Stammbuch geschrieben, die Heilserfahrung auch als ganz praktische Erfahrung im Leben auch weiterzugeben, Menschen beizustehen.
Das war auch eine Aufgabe im Kloster Beuerberg. Bis heute ist dort eine Apotheke zu sehen, mit der die Ordensleute die Menschen in der Umgebung mit Medikamenten versorgten. Aber auch Gebete, Rituale und Gottesdienste spendeten Zuversicht und Hoffnung. Die unzähligen Andachtsgegenstände vom Rosenkranz bis zum Amulett oder Votivtafeln sprechen da eine klare Sprache. Sie halfen mit Seuchen und Krieg, mit Schreckensnachrichten und panischen Angstzuständen zurechtzukommen. Und das ist höchst aktuell.
Themen, die den Menschen durch die Geschichte immer auch begleitet haben, sind jetzt wieder so präsent. Wir haben gedacht, sie sind entmachtet sozusagen und jetzt sind sie wieder so klar da. Wir haben eine Pandemie erlebt und wir erleben derzeit Krieg in einer Weise, wie wir es seit Generationen nicht mehr so intensiv erleben mussten.
Christoph Kürzeder will in der Ausstellung zeigen, wie Menschen früher solchen Traumata und Nöten begegnet sind, auch wie sie Mitgefühl und Solidarität erfahren und selbst gegeben haben. Und jeder Besucher kann das mit eigenen Erlebnissen und der eigenen Lebensgeschichte vergleichen.
Es ist ja wie ein Weg, den ich in der Ausstellung gehe, zu mir selbst. Die einzelnen Elemente regen mich ja stark an zu reflektieren, was hat das mit mir zu tun.
Dazu lädt besonders der letzte Raum der Ausstellung ein, der ehemalige Gebetschor der Schwestern, die bis 2014 hier gelebt haben. Dort ist ein großes Herz aus Holz aufgebaut, in dessen Innern sind Sitzplätze. Und zu Musik von Johann Sebastian Bach kann jede und jeder darüber nachsinnieren, was ihn oder sie beängstigt, krank macht und auch tröstet.
Als Ort der Ruhe, der Besinnung, und eben vielleicht sogar für manche Menschen eine Erfahrung, dass die Welt auch weiterhin eine Welt ist, die auf dem Weg zum Heil ist. Und das liegt an mir selber. Auch irgendwie sind wir selber aufgerufen, daran mitzubauen. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist.
Die Ausstellung Seelentrost zeigt, wie Menschen sich für dieses Heil durch Nächstenliebe eingesetzt und wie sie dabei ihr Vertrauen auf Gott ausgedrückt haben. Vielleicht lässt sich davon ja auch etwas für die von Krisen geschüttelte Gegenwart lernen.
Die Ausstellung Seelentrost, was uns heilen kann, im Kloster Beuerberg ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und es gibt auch ein umfangreiches Begleitprogramm aus Führungen, Workshops, Konzerten und Veranstaltungen. Mehr Infos dazu gibt's auf timo-freising.de. Die Geburt ihres Kindes ist für die meisten Eltern ein Erlebnis, an das sie sich ein Leben lang erinnern. Wie in Filmen dargestellt, läuft dieser Moment jedoch eher selten ab. In Deutschland kommt mittlerweile jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor 35 Jahren. Aber was sind die Gründe und wie sollten sich Eltern vor diesem Hintergrund auf die Geburt vorbereiten?
Warum die Zahl der Kaiserschnitte steigt, hat laut Tanja Rübelmann mehrere Gründe. Die Oberärztin leitet den Kreißsaal im Dritten Orden und sagt, einer dieser Gründe ist das steigende Alter der Mütter. Die Frauen sind bei der Geburt ihres ersten Kindes mittlerweile im Durchschnitt 32 Jahre alt.
Somit bringen die natürlich gewisse Vorerkrankungen mit und haben auch ein erhöhtes Risiko für schwangerschaftsinduzierte Erkrankungen, also Erkrankungen, die während der Schwangerschaft dann erstmalig auftreten. Was auch wirklich eine große Zahl an Patientinnen ist, sind die Patientinnen, die schon mal einen Kaiserschnitt hatten bei der ersten Geburt und entweder sich dann erneut einen Kaiserschnitt wünschen oder die auch teilweise tatsächlich deswegen auch erneut einen Kaiserschnitt brauchen.
Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Wird ein Kaiserschnitt geplant, weil zum Beispiel eine Blutdruckerkrankung, Schwangerschaftsdiabetes oder eine Schwangerschaftsvergiftung vorliegt, dann spricht man von einem primären Kaiserschnitt im Gegensatz zum sekundären oder Notkaiserschnitt.
Notkaiserschnitte sind wirklich sehr selten. Das heißt, da muss wirklich eine Notlage bestehen und das heißt, das Kind hat akut schlechte Herztöne, ist also akut unterversorgt. Alle anderen Kaiserschnitte, die man so aus dem Geburtsverlauf heraus macht, sind keine Notkaiserschnitte, sondern wir nennen das sekundäre Kaiserschnitte. Kann natürlich auch mal sein bei pathologischen Herztönen, bei Geburtsstillständen, Kind passt nicht ins Becken, der Muttermund geht nicht auf. Das sind aber keine Notfälle und das kann man dann ganz in Ruhe mit einer lokalen Anästhesie machen, während ein Notkaiserschnitt leider tatsächlich, wenn es ein Notfall ist, immer mit einer Vollnarkose gemacht werden muss.
Andernfalls reicht eine Teilnarkose, bei der die Mutter ansprechbar bleibt und nur ab etwa der Brust abwärts nichts mehr spürt. Ist alles steril und desinfiziert, beginnt die OP.
Dann macht man einen circa 10-11 cm langen Hautschnitt. Und dann ist eben die Besonderheit, dass man nicht alle Schichten mit der Schere oder dem Skalpell eröffnet, sondern die teilweise wirklich einfach nur aufdehnt. Und das hat dann eben den Vorteil, dass weniger Nerven und weniger Gewebe verletzt wird und dadurch auch die Wundheilung besser ist, auch weniger Blutverlust da ist.
Der Schnitt bei der Gebärmutter wird ebenfalls möglichst klein gehalten. Auch hier wird dann gedehnt, um das Baby herauszuholen.
Wir lassen das ziemlich lang an der Nabelschnur, packen es in ein warmes Tuch, auch am Tisch schon ein. Wenn die Nabelschnur auspulsiert hat, wird es abgenabelt und der Hebamme gegeben. Die guckt ganz kurz, ob es gut atmet, einen schönen Herzschlag hat und dann darf es auch schon während der OP zur Mama auf die Brust. Vom Hautschnitt bis das Baby da ist, vergehen 3-4 Minuten.
Deutlich länger. Ungefähr 40 Minuten dauert es, alle Schichten wieder zuzunähen. Die Heilungszeit dauert dementsprechend meist länger als bei einer Spontangeburt. Und es gibt auch weitere Risiken.
Es kann natürlich immer mal zu stärkeren Blutungen bei einem Kaiserschnitt kommen. Die Gebärmutter ist einfach wahnsinnig gut durchblutet in der Schwangerschaft. Infektionen können auch mal auftreten, also dass man ein Antibiotikum im Wochenbett braucht. Und was ich sehr wichtig finde, ist, Patienten vor allem beim Wunschkaiserschnitt darüber aufzuklären, dass es doch ein erhöhtes Risiko bei einer erneuten Schwangerschaft hat, dass die Plazenta sich anders einnistet.
Über die Auswirkungen auf eine erneute Schwangerschaft sollte man sich also gut informieren. Insgesamt rät Oberärztin Tanja Rübelmann bei der Vorbereitung auf die Geburt, sich keinen Druck zu machen und sich nicht nur auf einen Geburtsweg zu versteifen.
Es gibt halt einfach Gründe, wo man Kaiserschnitt machen muss. Und wenn man weiß, dass es die gibt, dann ist man vielleicht auch nicht so überrumpelt und nachher enttäuscht, dass die natürliche Geburt nicht funktioniert hat. Und da sollten wir in unserem Zeitalter dankbar sein, dass es einen Kaiserschnitt gibt, mit dem man wunderbar ein gesundes Kind auf die Welt bringen kann und die Mutter danach auch gesund ist.
Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Ein ausführliches Gespräch mit einer erfahrenen Hebamme vom Haus der Familie in München hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial. Da geht's um medizinische und gesellschaftliche Gründe für die steigende Kaiserschnittrate, die Bedeutung einer guten Geburtsvorbereitung und wie sich Eltern auf unterschiedliche Geburtsverläufe einstellen können. Heute hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Gleich nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr. Natürlich jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bayern startet in die Sommerferien. Endlich. Viele sagen ja, warum soll ich wegfahren? Bei uns ist es doch eh am schönsten. Auf jeden Fall kann man sich bei uns hier in Bayern richtig wohlfühlen. Pfarrer Aondo aus Garching stammt ursprünglich aus Kenia. Das ist ganz schön weit. Aber Bayern hat es ihm leicht gemacht.
Ich bin gerne hier in Bayern. Wie sagt man, Bayern ist wie ein kleines Stück Himmel. Bayern hat gutes Essen, gutes Bier, gute, viele wunderschöne Brauchtums. Und sehr nette Menschen.
Ja, jetzt im August zieht's in Oberbayern viele in die Berge, ob Touris oder Einheimische. Selbstverständlich für Pfarrer Aondo. Die bayerische Natur liebt er genauso wie seine Lederhosen.
Es wäre schade, wenn man nicht in die Bergen geht. Der Blick von oben, von den Bergen, ist sehr herrlich. Ich finde immer sehr schön. So, jede Zeit, ich habe Freizeit oder so, bin ich gerne in der Richtung Lengries, die ganze Ecke.
Aber das hat er auch verraten. Wandern ist eher nicht so seins. Dafür gibt's ja die Seilbahnen. Egal, wo Sie heute in die bayerischen Sommerferien starten. Eine gute und entspannte Urlaubszeit wünschen wir Ihnen. Ja, jetzt in der Urlaubszeit wandern viele wieder in unseren schönen Bergen und fragen sich vielleicht, warum auf so manchem Gipfel ein Kreuz steht. Wir gehen dem Ganzen jetzt mal nach in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Gipfelkreuz, erklärt von Pfarrer Martin Klein.
Besonders im Alpenraum ist ja ein verbreiteter Brauch, Gipfelkreuze aufzustellen. Und begonnen hat diese Tradition mit der Christianisierung. Bereits während des ersten Kreuzzuges errichteten die Kreuzfahrer hölzerne oder eiserne Kreuze entlang ihrer Wege durch die Gebirge, zum Beispiel von Kleinasien, ganz einfach, um den Nachkommenden den Weg zu weisen. Das erste größere Gipfelkreuz wurde eigentlich erst 1799 auf dem Kleinglockner aufgestellt, und zwar von den Gebrüdern Klotz, das weiß man noch. Im 19. Jahrhundert hat man durch die Aufstellung eines Kreuzes den Sieg über den Berg markiert, und man hat teilweise damit sogar einen moralischen Besitzanspruch auf den Gipfel erhoben. Kreuze wurden und werden noch für Verunglückte aufgestellt. Gipfelkreuze werden auch zur Erinnerung an gefallene Kameraden aufgestellt. Zum Beispiel die Kampenwander, schönes Beispiel dafür. Warum das so geboomt ist eigentlich in den letzten Jahrhunderten, das hängt zusammen mit einem deutschen Maler, nämlich den Caspar David Friedrich. Der hat das Gipfelkreuz als Motiv eines seiner Bilder gewählt. Kreuz im Gebirge ist in Dresden entstanden um 1808 herum. Und das ist ganz oft reproduziert worden. Das hing also in ganz vielen Wohnzimmern dann. Dass bei den Schweizern, Deutschen und Österreichern vor allem Gipfelkreuze auf den Bergen stehen, das hängt einfach damit zusammen, dass Berggeh bei uns ein Sport geworden ist. Bei den Afrikanern zum Beispiel findet man es nicht, weil die haben nach wie vor die Vorstellung, dass der Gipfel ja ein Sitz der Götter ist, und diesen heiligen Boden betritt man nicht, um die Götter nicht zu erzürnen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.